SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Moritz Braun, hallo. Boris Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister. Der bisherige Innenminister von Niedersachsen übernimmt den Posten von Christine Lambrecht, die gestern ihren Rücktritt erklärt hat. Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio über den neuen Mann an der Spitze des Verteidigungsministeriums.
Der 62 Jahre alte Sozialdemokrat leitet seit 10 Jahren in Hannover das Innenressort, gilt als bestens vernetzt in der SPD und als ministrabel für den schwierigen Job des Verteidigungsministers. Der gebürtige Niedersachse war 7 Jahre Oberbürgermeister von Osnabrück, bevor er 1991 in die Landespolitik wechselte. Der studierte Jurist, der übrigens seinen Wehrdienst ableistete, gilt als durchsetzungsstarker Innenminister, der bereits mit 16 Jahren in die SPD eintrat. Pistorius folgte auf Christine Lambrecht, die vermutlich am Donnerstag von Bundespräsident Steinmeier ihre Entlassungsurkunde erhalten wird. Auf Pistorius kommt ein Kaltstart im Verteidigungsministerium zu. Bereits am Donnerstag muss er dann seinen amerikanischen Amtskollegen, den Verteidigungsminister Austin, in Berlin begrüßen.
Am Donnerstag wird Pistorius außerdem von Bundespräsident Steinmeier vereidigt. Das hat Regierungssprecher Hebestreit gesagt. In Davos hat das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums begonnen. Knapp 3000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutieren bis Freitag über Lösungen für internationale Probleme. Das Motto lautet dieses Jahr: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat im Voraus gesagt, was das seiner Meinung nach bedeutet.
Das diesjährige Weltwirtschaftsforum, meine ich, hat dann die Aufgabe, in dieser besonderen Form von Politik- und Wirtschaftskapitäninnen und Kapitänen die Spielregeln festzulegen und zu diskutieren, wie privates Kapital eingesetzt wird. Denn das will ich deutlich sagen, die Aufgaben, die Zukunftsaufgaben sind so groß und nur dann zu stemmen, wenn die Märkte sie unterstützen.
Die Zahl der Toten nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro ist auf 44 gestiegen. Momentan werden noch 24 Menschen vermisst. Die Bergungsarbeiten laufen jetzt schon seit 4 Tagen. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete den Angriff als Kriegsverbrechen. Jede Person, die dafür verantwortlich sei, werde identifiziert und vor Gericht gestellt, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Nach UN-Angaben war der Beschuss in Dnipro einer der Angriffe mit den meisten Toten seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar letzten Jahres. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff und sprach von einem weiteren Beispiel für mutmaßliche Verletzungen des Kriegsrechts. Laut britischer Geheimdienste hat die russische Armee Schwierigkeiten, ihre Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine zielgenau durchzuführen. Wegen ihres Radarsystems sei die auf Dnipro abgefeuerte Rakete gerade beim Einsatz auf Ziele am Boden und in Städten ungenau. Dnipro ist eine dicht besiedelte Großstadt.
In der belarussischen Hauptstadt Minsk stehen ab heute 5 führende Mitglieder der Opposition vor Gericht, darunter auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja, die den Prozess als Farce bezeichnet hat. Keiner der 5 Angeklagten ist heute vor Gericht anwesend. Sie sind nach den Massenprotesten 2020 alle ins Ausland geflohen.
Ihnen wird unter anderem die Gründung bzw. die Beteiligung an einer extremistischen Organisation vorgeworfen, sowie die Verschwörung zur illegalen Machtergreifung. Insgesamt umfasst die Liste der angeführten Straftaten über ein Dutzend Paragraphen. Den Angeklagten wurden 5 Verteidiger beigeordnet. Diese hätten im Vorfeld des Verfahrens zu ihnen allerdings keinerlei Kontakt gehabt, schrieb Tichanowskaja auf ihrem Telegram-Kanal. Der Prozess gegen die belarussischen Oppositionellen wird in Abwesenheit geführt. Das Regime versuche, sie und ihre Mitstreiter einzuschüchtern, so die ehemalige Präsidentschaftskandidatin. Doch die Opposition würde aus dem Ausland weiter an eine Belarus der Zukunft arbeiten. Bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 war es in Belarus zu Massenprotesten gekommen. Infolgedessen wurden tausende Menschen festgenommen. Viele Mitglieder der Opposition flohen ins Ausland. Annette Kammerer für das Studio Moskau.
Lützerath ist geräumt, die Proteste gehen weiter. In Nordrhein-Westfalen haben Umweltaktivistinnen unter anderem einen Schaufelradbagger besetzt und Gleise an einem Kraftwerk blockiert. SWR-Reporter Jakob Reifenberger.
Aktivisten in weißen Ganzkörperanzügen besteigen einen Schaufelradbagger. Das ist das Bild aus dem Braunkohletagebau Inden bei Aachen, verbreitet von der Gruppe Ende Gelände bei Twitter. Der Bagger kann durch die Aktion nicht mehr arbeiten. Die Polizei spricht von etwa 20 Aktivisten, der Energiekonzern RWE von 30 bis 40. Und bei Rommerskirchen zwischen Köln und Düsseldorf sitzen die Menschen in Weiß auf Bahnschienen. Zitat der Gruppe: Die Schienen beim Kraftwerk Neurath sind blockiert. Hier fährt heute kein Kohlezug. Mehrere Gruppen, von Fridays for Future bis zur letzten Generation, haben für heute einen zentralen Aktionstag angekündigt.
Fokus Südwest.
Baden-Württembergs Sozialminister Lucha und die kommunalen Spitzenverbände wollen heute Nachmittag zu einem Krisentreffen im Sozialministerium zusammenkommen. Es geht um unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, deren Unterbringung die Kommunen aktuell überfordert. Einzelheiten von Christian Susanka aus der Redaktion Landespolitik.
Die Kommunen warnen vor einem Kollaps. Wochenlang gibt es schon Zoff zwischen ihnen und dem Sozialministerium. Grund ist die schwierige Unterbringung von immer mehr unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen. Fehlendes Betreuungspersonal, hohe Kosten und zu wenig Räumlichkeiten, das alles macht den zuständigen Jugendhilfeeinrichtungen vor Ort zu schaffen. Deswegen hatten die Kommunen vorgeschlagen, die Aufnahme der jugendlichen Flüchtlinge zu zentralisieren auf der Ebene der Regierungsbezirke. Davon möchte wiederum das Sozialministerium nichts wissen und stattdessen neue Lösungen suchen für ein Mehr an Unterbringungsplätzen. Mit dem angesetzten Krisentreffen könnte immerhin Bewegung in den Konflikt der verschiedenen Verwaltungsebenen kommen.
Vor dem Landgericht Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann, der für eine Messerattacke an einer Esslinger Grundschule im vergangenen Sommer verantwortlich sein soll. Diana Hörger.
Der damals 24 Jahre alte Mann soll laut Anklage am 10. Juni früh am Morgen die Ferienbetreuung in der Schule überfallen und ein damals 7 Jahre altes Mädchen angegriffen haben. Er soll das Kind willkürlich mehrere Male mit der Klinge eines Küchenmessers auf den Hinterkopf und den Nacken geschlagen und dabei schwer verletzt haben. Mit dem Messer soll er außerdem eine Betreuerin verwundet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann nun versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Es gäbe allerdings Anhaltspunkte dafür, dass der 24-Jährige vermindert schuldfähig sein könnte.
Fast täglich werden zurzeit Bankautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt. Heute Nacht war das in Bitburg der Fall. Eine Folge der Verbrechensserie. Immobilienbesitzer haben nicht mehr so große Lust, ihre Gebäude an Banken zu vermieten. Nach Angaben der Volksbank Trier sind die Eigentümer besorgt, dass auch ihre Gebäude zerstört werden könnten. Das sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Trier, Peter Michels.
In Teilen ist das so, dass in diesen Gebäuden nicht nur unsere Büros sind, sondern auch Menschen leben, dort wohnen. Und vor diesem Hintergrund ist die Vorgehensweise der Vermieter für uns sehr wohl nachvollziehbar. Natürlich finden wir das sehr schade, aber die Ursache liegt nicht beim Vermieter. Die Ursache liegt bei diesem verbrecherischen Vorgehen.
In Rheinland-Pfalz hat sich nach Angaben des Innenministeriums die Zahl der Geldautomatensprengungen im vergangenen Jahr gegenüber 2021 verdoppelt. In Bad Ems soll es heute bei einem Treffen um die Zukunft der Paracelsus-Klinik gehen. Teilnehmen werden Vertreter von Kreis, Land und Stadt, der Betriebsrat der Klinik und Manager der Paracelsus-Gruppe. Die Leitung der Klinik hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass das Krankenhaus Ende März geschlossen werden soll. Als Grund für die Schließung hatte das Management anhaltende Personalprobleme und finanzielle Verluste in den vergangenen Jahren genannt. Der Bürgermeister von Bad Ems, Oliver Krügel, hat dem SWR gesagt, dass die Stadt die geplante Schließung nicht einfach so hinnehmen wolle. Die Paracelsus-Klinik sei wichtig für die medizinische Grund- und Notfallversorgung in der Region.
Und dann war da noch.
Eine Gruppe republikanischer Abgeordneter in Wyoming, USA, hat ein Gesetz vorgeschlagen, das den Verkauf neuer Elektroautos ab 2035 verbieten würde, um die heimische Öl- und Gasindustrie zu schützen. Na gut, in einem Telefoninterview hat sich Senator Jim Anderson, einer der Initiatoren des gewünschten E-Auto-Verbots, dann folgendermaßen geäußert: Er habe eigentlich gar kein Problem mit E-Autos. Viele seiner Freunde und Familienmitglieder hätten welche. Er wolle den Verkauf von Elektroautos in Wyoming ab 2035 eigentlich nur verbieten, da in Kalifornien ab 2035 der Verkauf von Autos mit Verbrennermotoren verboten sei. Und das ginge nicht, dass man das einfach so verbiete. Darauf müsse man reagieren. Da stellt sich mir dann aber schon die Frage, ob seine Reaktion die beste war.